Herr, sondern uns segne uns unser Hören und gib auch mir die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Weihnachten, die Zeit des Festes, Festtagsstimmung, sagen wir. Auch ein Fest, um das es heute geht, in unserem Text, ein Festessen. Und bei vielen ist es ja so, dass auch an Weihnachten immer gut gegessen wird. Gerade letzte Woche war ich mit französischen Geschäftsfreunden unterwegs. Und man erzählte mir, wie man dort Weihnachten feiert. Und ich war ganz überrascht, dass man sagt, ja, man geht auch um 11 in den Gottesdienst, wie es hier bei uns in manchen Gemeinden ist, dass man abends noch einen Gottesdienst hat. Aber danach wird in Frankreich gegessen. Wir sind danach müde, ich zumindest. Aber in Frankreich wird danach erstmal angefangen zu essen. Und wie Sie wissen, wenn in Frankreich angefangen wird zu essen, dann heißt das 1 bis 3 Stunden. Also auch Fest gleichbedeutend mit gut essen. Auch so wurde es bei den Juden verstanden. Wenn im Alten Testament von einem Festessen gesprochen wurde, dann war das immer was Besonderes. Dann war das Freude, dann war das nicht nur Essen, sondern dann war das einen ganzen Tag lang oder sogar noch länger eine Freudenzeit, an der gegessen wurde. Und wenn im Alten Testament von dem Festessen oder bei Luther übersetzt von dem Abendmahl gesprochen wurde, dann hatten die Juden da immer was im Blickfeld, das war einmal im Reich Gottes, bei Gott, in der Ewigkeit. Dort wird das große Festessen stattfinden. Also in der jüdischen Tradition war das Festessen immer ein Stück weit ein Blick auf das, was einmal bei Gott sein wird. Und so muss man das verstehen, wenn wir jetzt zu unserem Bibeltext kommen. Jesus ist eingeladen bei den Pharisäern, also von einer Gruppe der Juden, die es ganz genau nahm, zum Essen. Zu einem Festessen, man hat gutes Essen aufgefahren und man diskutierte und redete und Jesus sagte das eine oder andere. Und dann kam es dann dazu, dass sich folgende Situation ergab. Als aber einer das hörte, der mit am Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist doch der, der das Brot isst im Reich Gottes. Oder anders übersetzt, selig ist der, der einmal teilhaben kann an dem großen Festessen im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Festessen, ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zu der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, um ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich muss nun hingehen, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich doch. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Gehe schnell hinaus in die Straßen und die Gassen der Stadt und führe die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber immer noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Dann geh hinaus auf die Landstraßen und auf die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf das mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ein Fest feiern, das heißt also für die Juden, das Fest feiern, das Fest einmal bei Gott. Und da man gerade in der Situation beim guten Essen ist und man sich über Theologie und Ewigkeit unterhält, kommt also ein Pharisäer zu der Aussage: Jesus, stimmst du nicht zu? Es ist doch wirklich so, dass eigentlich die Leute sich richtig freuen können, die einmal an diesem Festessen dann später teilnehmen können. Mit dem Gedanken, vielleicht im Hinterkopf, ja, wir sind ja die richtigen Juden, wir sind ja die Auserwählten und außerdem wir Pharisäer sind auch noch die, die es richtig machen bei den Juden. Wir dürfen uns so freuen, Jesus, ist es nicht so? Jesus nimmt direkter zur Stellung. Und hier können wir gerade in den Evangelien etwas finden, was uns oft betrifft. Jesus spricht etwas und erzählt etwas, was die Juden betrifft, etwas Prophetisches, was einmal kommen wird. Genauso können wir aber auch diesen Bibeltext dann für uns nehmen und schauen, was könnte Jesus uns dazu sagen. Wir waren zwar damals nicht dabei, aber sicherlich kann er uns dadurch auch etwas sagen. Und so versuche ich diese Predigt heute einmal in zwei Teile zu teilen. Den ersten Teil würde ich sagen, eine prophetische Auslegung, denn das, was Jesus damit sagen wollte, was geschehen wird. Und der zweite Teil, was hat das für uns zu sagen? Wo können wir uns in dieser Geschichte wiederfinden? Und was hat Gott uns durch dieses Wort jetzt, heute hier zu sagen? Nochmal ganz kurz zum Text zurück. Etwas anders wie bei uns ist bei den Juden, dass derjenige, der ein Fest feiert, vorher schon lange vorher etwas Bescheid gibt und zu sagt, also Leute, ich möchte dann und dann so in 2-3 Wochen ein Fest feiern. Ihr sollt wissen, ihr seid eingeladen, werdet ihr dann auch kommen? Dann sagt man ja, bitte sag uns dann genau Bescheid, wann es sein wird. Und so ist es dann, dass es eigentlich zwei Einladungen gibt, nämlich dann, wenn das Fest vorbereitet ist und es ist ja nicht nur ein, wie ich gesagt habe, ein kurzes Abendessen, sondern ein richtiges Fest. Wenn das alles dann vorbereitet ist, dann schickt derjenige, der Gastgeber, die Knechte aus, um einzuladen, zu sagen, Leute, es ist also soweit, morgen um 5 könnt ihr kommen, wir haben alles vorbereitet. Somit gibt es zwei Einladungen, einmal eine prinzipielle und dann die ganz konkrete. Und so ist es auch in diesem Fall, dass der Hausherr einlädt und die Leute sagen, ja, wir kommen, denn wir gehören ja zu dir, du bist ja unser Freund. Als es aber dann an die konkrete Einladung kommt, dann fängt der eine oder andere an, Entschuldigungen zu bringen. Und ich möchte sagen, es sind keine Entschuldigungen, es sind Ausreden. Denn wer kauft ein Grundstück, legt dafür sehr viel Geld ein, ohne dass er vorher gesehen hat, wo das Grundstück ist. Ob das überhaupt fruchtbares Land ist oder ob es Steine sind. Wer kauft sich 5 Ochsen, ohne zu wissen, ob das lahme Tiere sind oder starke Bullen? Gut, den anderen, der sich entschuldigt, weil er gerade geheiratet hat, können wir vielleicht noch verstehen. Aber trotzdem, warum kann er denn nicht seine Frau mitbringen und dann gemeinsam am Abendessen teilnehmen? Ausreden. Die Antwort des Hausherrn, nee. Also dass mein Haus leer steht, das möchte ich nicht. Dann lass uns doch andere Leute einladen. Wenn noch Platz ist, ich möchte gerne, dass mein Haus voll ist. Denn ich möchte feiern mit Leuten, mit Gästen und möchte Freude haben. Und geh doch zu den anderen und lade die anderen ein. Die habe ich zwar vorher nicht eingeladen, aber damit mein Haus voll wird, sollen die kommen und sollen dann Freude mit mir gemeinsam haben. Zum ersten Teil. Was möchte Jesus ganz konkret hier die Pharisäer darauf hinweisen? Er spricht zu Pharisäern, er spricht zu den Juden, die das auserwählte Volk sind. Die Juden, das Volk, mit denen Gott etwas Besonderes vorhat. Das Volk, denen er seine Gebote gegeben hat, die wir in den ersten 5 Büchern finden. Ein Volk, das einen konkreten Gott hatte, der zu ihnen sprach und der ihnen Anweisungen gegeben hat. Nicht wie die anderen Völker außenrum, die irgendwelche Bilder angebetet hatten. Nein, ihr Gott hatte ihnen sogar das Vorrecht gegeben, Gebote zu haben. Und diese Gebote waren für sie sehr heilig und die Gesetze. Und sie empfanden es wirklich als ein Vorrecht, diejenigen zu sein, die von dem großen Gott auserwählt sind, dazuzugehören. Sie waren es, die auch eingeladen waren. Denn in den vielen Verheißungen im Alten Testament wird es ganz deutlich, dieses Volk ist eingeladen von Gott, in dem großen Reich teilzunehmen. Dieses Volk ist eingeladen an diesem großen Festmahl, dann in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit dabei zu sein. Diese Einladung ist ergangen. Ist ergangen im Alten Testament durch viele Propheten und viele Verheißungen. Nun ist es soweit. Als die Zeit erfüllt war, heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Als es vorbereitet war, würde ich sagen, als dann das Fest beginnen soll, als das Reich Gottes beginnen soll und das Fest gefeiert werden soll, wird dann der Knecht ausgeschickt. Der Knecht wird Jesus Christus auf die Erde gesandt, um sie einzuladen und zu sagen, ja, es ist bereit, nun kann es beginnen. Ihr, die ihr eingeladen seid, ihr Juden, es kann beginnen. Jetzt konkret passiert es. Ja, und was passiert bei den Juden? Zum ersten Mal hatten sie Zweifel, ob so ein Knecht überhaupt geschickt werden kann, denn sie hatten sich das immer ganz anders vorgestellt, ihr Gott und ein Knecht, der müsste dann zumindest auch genauso toll aussehen wie der Herr oder ein bisschen davon. Ja, also dem Knecht hat man das gar nicht geglaubt und dann hatte man Ausreden gefunden, also nee, zu dem, was du uns einlädst, da haben wir was anderes zu tun. Es ging sogar noch viel weiter, dass man sogar versucht hat, den Knecht, und man hat es dann auch, einfach umzubringen, weil das war ja schon ein bisschen schlimm, dass er behauptete, dass er derjenige wäre, der einladen darf. Also die Juden sind diejenigen, die eingeladen waren und Ausreden fanden. Und wir können den Herrn des Hauses in der Geschichte vielleicht verstehen, wie Gott, der dann vielleicht gesagt hatte, aber mein Haus soll nicht leer sein. Wenn Sie nicht kommen wollen, dann lasst uns andere einladen. Dann geh doch hinaus und lade die Blinden ein. Und wer sind die Blinden? Wenn wir uns auf die jüdische Tradition oder vielleicht versuchen hineinzudenken in das jüdische Denken damals, dann waren alle die, die nicht zu dem jüdischen Glauben gehörten, die Heiden, wie man sie bezeichnete, blind. Denn sie hatten keinen Blick für Gott. Sie hatten kein Gesetz. Sie hatten diese 5 Bücher Mose und die Propheten nicht. Sie waren blind. Sie waren auch lahm, weil sie irgendwie nicht mitkamen. Sie gehörten ja nicht dazu. Also die Blinden und die Lahmen, das sind die, die nicht zur jüdischen Gesellschaft gehören. Die Außenseiter, möchte ich sagen. Und gerade die sollen jetzt eingeladen werden. Und genau das ist der Punkt, den wir dann in der Apostelgeschichte finden, wo noch Petrus meint, wir sollten doch eigentlich jetzt erstmal in die jüdischen Gemeinden gehen und denen das Evangelium verkündigen, wo Gott den Paulus ganz besonders beauftragt hat. Und wir kennen die Geschichte, wo Paulus, der ja auch aus der jüdischen Tradition kommt, von Gott umgedreht wird, um zu sagen, du bist derjenige, der jetzt hinausgehen soll auf die Straßen und die Lahmen und die Blinden, nämlich die, die nicht zu der jüdischen Tradition gehören, einzuladen. Die Römer, die Griechen und durch diese Griechen dann die Germanen und die Goten, das sind nämlich unsere Vorfahren. So schickt Gott seine anderen Leute aus, den Paulus und dann später auch den Petrus, nachdem er es ihm erklärt hatte, dass es jetzt auch darauf ankommt, die anderen einzuladen. Denn die, die eingeladen waren, wollen ja nicht kommen. Und so können wir diese Geschichte verstehen, dass Jesus hier ganz klar an diese Juden, an diese Pharisäer, von denen er eingeladen ist, die so auf Zustimmung wartend sagen, na, ist es nicht so, dass sich jeder freuen darf, der dabei sein darf? Mit dem Finger warnend sagt, passt auf, dass ihr nicht diejenigen seid, und sie sind es, die den wahren Knecht nicht angenommen haben, und dann gar nicht teilnehmen können an diesem Fest und deswegen andere eingeladen werden. Und so finden wir bei Jesus schon lange bevor er gestorben und auferstanden ist und die Sachen in der Apostelgeschichte stattfinden, den Hinweis, den eindeutigen Hinweis, was einmal geschehen wird. Dass nämlich die Juden das nicht allein sein werden, die bei Gott in Gottes Ewigkeit teilhaben, sondern dass wir, die anderen, die Nichtjuden auch dazu gehören werden. Lukas hat es soweit in der Geschichte erzählt und wir haben es eigentlich in der Schriftlesung auch gehört, wo diese anderen, die Blinden, als die wilden Zweige bezeichnet wurden, die eingepfropft wurden. Also auch bei Paulus ist es zu finden, dass er sagt, letzten Endes sind die, die nicht zu der jüdischen Tradition gehören, die wilden Zweige, aber die sind eingepfropft worden. Und wir haben keinen Grund, uns eigentlich darüber überheblich jetzt zu sein, denn Gott hat mit den Juden immer noch was vor. Das erfahren wir dann bei Paulus. Aber bei Lukas zumindest so weit, dass weil die Juden nicht kommen wollen, die anderen eingeladen werden. Wir sind die anderen. Aber so weit zur prophetischen Auslegung des Bibeltextes. Wir können diesen Text aber auch sehr wohl auf uns beziehen. Denn ist es mit uns nicht oft so, wie mit dem Pharisäer, dass wir sagen, stimmst du nicht zu, dass es toll ist, zur Gemeinde zu gehören und dann Christ sein zu dürfen und in Ewigkeit auch bei Gott zu sein? Das ist doch toll, oder? Genau so, wie der Pharisäer es sagte. Und so trifft uns auch die Warnung Jesu. Passt auf, dass nicht ihr denkt, weil ihr dazugehört, ihr wäret's. Denn vielleicht, wenn dann die konkrete Einladung kommt, habt ihr auch Ausreden, weil es für euch nicht mehr so wichtig ist. Aber was sind denn die Einladungen, die verschiedenen Einladungen, die hier ergehen? Und ich glaube, bei uns in der evangelischen Tradition können wir das sehr wohl finden. Wir taufen unsere Kinder, um damit zum Ausdruck zu bringen, hier ist eine Einladung Gottes. An dich ergeht eine Einladung, einmal dabei zu sein, an das Kind. Bei den Konfirmationen dann versuchen wir, den Kindern das zu sagen, deutlich zu machen, was diese Einladung beinhaltet, was es ist, was dahinter steckt in dieser Einladung. Und das Ziel der Konfirmation soll es sein, dass ihr dann bei der Konfirmation wisst, ja, das ist die Einladung, dass ihr dann eigentlich sagt, ja, Gott, wir möchten gerne mitkommen. So wie die Leute, die eingeladen wurden, wo es hieß, also es gibt dann ein Fest, wollt ihr mitmachen? Und man sagt, ja, wir machen mit, die erste Einladung. Die erste Einladung und das Zustimmen, möchte ich sagen, können wir sehen als Taufe und Konfirmation. Ja, und dann ist das Fest vorbereitet, dann gibt es eine konkrete Einladung. Aber was ist die konkrete Einladung? Und hier muss ich sagen, vielleicht konkret werden. Ja, wir sind alle eingeladen, aber viele von uns haben es erlebt, dass es im Leben konkrete Einladungen Gottes an uns gibt. Da gibt es Situationen, wo uns Gott durch das Leben, durch die Ereignisse, durch die Gemeinde vielleicht, den Pfarrer, oder durch sein Wort, wenn wir in der Bibel lesen, ganz konkret anspricht, zu sagen, du bist gemeint. Jetzt soll es geschehen, dass du zu mir in die Gemeinde kommen sollst, dass du mithelfen sollst, das Fest vorbereiten, damit wir es dann gemeinsam in Ewigkeit feiern können. Und ich glaube, diese konkrete Einladung ergeht an jeden von uns, irgendwann im Leben. Und dann die Frage, was ist unsere Antwort? Jesus sagte seinen Jüngern am Anfang auch, folge, lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Und da kommt der eine, ja, du weißt, ich muss noch das zu Hause machen und das zu Hause machen. Und Jesus sagte dann, wer seine Hand an den Pflug legt und dann noch groß zurückschaut, um zu gucken, was da hinten noch alles zu bereinigen ist, der ist eigentlich nicht denjenigen, den wir gebrauchen können im Reich Gottes. Und genauso ist es hier. Vielleicht kommen wir dann dazu, auch mit einer Ausrede entgegenzukommen. Ja, also dieser neu gekaufte Acker, den muss ich mir besehen. Was ist denn der neu gekaufte Acker? Für die Menschen der damaligen Zeit war ein Acker das Brot, von dem sie lebten. Das, von dem sie ihr Getreide ernteten. Für uns wäre der Acker gleich der wirtschaftlichen Grundlage. Die ist für uns der Beruf, die Firma. Vielleicht kommen wir dann auch zu sagen, oh Mensch, du, ich muss mich jetzt erstmal um den Beruf kümmern. Ich habe ja so viel zu tun, also du musst verstehen, ich kann also da unmöglich da in diese Bibelkreise kommen. Ich habe beruflich viel zu tun. Oder ich habe jetzt erst eine neue Stelle angefangen, da muss man sich erstmal ein bisschen reinhängen, da muss man erstmal ein bisschen einarbeiten, du, da da kann mit Gemeinde nicht viel passieren. Oder du weißt es doch, ich habe doch eine eigene Firma und du weißt, wie das ist mit diesen Selbstständigen, die müssen dann auch samstags und da muss man auch sonntags nochmal nach den Rechnungen und den Kunden gucken. Vielleicht ist es unsere wirtschaftliche Grundlage, die für uns so wichtig ist, dass wir die Wichtigkeit des anderen nicht so sehen und deswegen sagen, du, ich muss erstmal nach meinem Acker gucken, nach meinem Beruf und nach meiner Firma. Oder wir kommen mit der Ochsenausrede. Ich habe 5 Ochsen gekauft. Nee, wir kaufen heute keine Ochsen. Ich habe mir einen BMW gekauft, den muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Oder ein neues Mofa, Mensch, da muss ich erstmal fahren. Und der eine oder andere vielleicht ein neues Motorrad, da muss ich jetzt erstmal sonntags seine Runden drehen. Oder ein neues Wohnmobil oder was wir so alles Tolles kaufen können. Da haben wir keine Zeit zu gucken, ob vielleicht die Gemeinde oder Gott was zu sagen hat. Ja, oder wir haben dann geheiratet und wieso ist das eigentlich eine Ausrede? Also ich kann es gar nicht so sagen, jetzt nach einem Jahr des Verheiratetseins, da muss man sich schon ein bisschen kümmern, so um die Frau und die Familie, warum nicht? Das ist doch keine Ausrede. Überhaupt, das ganze Sache mit, ich würde sagen, soziale Beziehungen, Familie, die können wir doch nicht hinten anstellen. Das ist doch wichtig, dass wir uns um die Familie kümmern. Da haben wir Freunde, um die müssen wir uns kümmern, um die Familie. Aber merkt ihr, liebe Gemeinde, wie das auch zur Ausrede werden kann? Natürlich ist es wichtig, sich um die sozialen Beziehungen zu kümmern, um die Familie, um die Kinder, um die Enkel, um die Geschwister und um die Freunde. Aber wenn das wichtiger wird, als sich um die Sache Gottes zu kümmern, dann ist es eine Ausrede. Dann haben wir eine Ausrede, genau wie die Leute, die jetzt konkret eingeladen werden und die es eigentlich denken, es ist nicht mehr so wichtig, mit Gott zu feiern und deswegen andere Gründe vorschieben. Gründe, die dann zur Ausrede werden. Und so zeigt uns dieses Gleichnis die Gefahr, dass wir, obwohl wir denken, ja, wir gehören zur Kirche, wir sind getauft, wir sind konfirmiert und haben ja eigentlich alles mitbekommen, in der Gefahr stehen, die konkrete Einladung Gottes für ein Leben mit ihm, dann nicht so recht zu erkennen oder sie abzutun mit Ausreden. Wer lädt uns denn ein? Gott lädt uns selbst ein durch seinen Sohn Jesus Christus, dessen Geburt wir jetzt in den nächsten Tagen feiern. Gott lädt uns ein durch die Gemeinde, durch den Pfarrer, durch die Gemeindeglieder, durch die Jünger, die er dazu beauftragt hat. Gott lädt auch die anderen ein durch uns. Gott spricht uns auch direkt an. Aus einem bekannten Lied lese ich vor: Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen anderen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst doch alles andere stehen. Werden sich Weg und Mühe denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Ja, hat sich schon etwas getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns doch gehen. Wir können jetzt schon singen und feiern, denn es fängt an, wenn wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein zu einem Fest, das Leben mit ihm zu leben. Dieses Fest wird einmal seinen Höhepunkt haben, wenn wir in Ewigkeit bei Gott das Abendmahl feiern dürfen. Liebe Gemeinde, lasst uns das besonders jetzt in den Tagen vor Augen haben. Es sind die Tage des Festes und wir feiern ein Fest, oft ein Fest voll Geschenken und Weihnachtsliedern. Aber es ist ein Fest, was uns darauf hindeuten soll, dass durch diese Sache eingeladen wird zu einem viel größeren Fest. Ein Fest, das jetzt schon beginnen kann, wenn wir beginnen, mit Gott zu leben. Und ein Fest, was den Höhepunkt haben wird, wenn wir bei Gott sein werden in Ewigkeit. Lasst uns das vor Augen haben und lasst es uns auch den anderen sagen, die wir auf dem Wege sehen, wenn wir jetzt in dieser Woche noch durch die Straßen gehen. Dies ist nicht nur ein Weihnachtsfest voller Geschenke, sondern ein Hinweis darauf, dass Gott uns einlädt zu einem ganz großen Fest. Und so wünsche ich uns, dass wir diese Tage in dieser Stimmung erleben können, zu wissen, Weihnachten ist nur ein Hinweis auf das große Fest. Amen.